Zehnter Spieltag, der Hamburger SV schlägt Hannover 96 in Hannover 2:1. Achter Auswärtssieg in Folge, das ist Rekord. Ich weiß gar nicht welcher, aber darüber wollen wir reden. Und zwar bei HSV, die 1400 Gentlemen in Hamburg, mitten zum Podcast, Folge Nummer 121. Mit dabei ist Jan, moinsen.
Moin.
Und Arne ist dabei, hey, hey.
Moin, Olli.
Ja, wir sitzen mal wieder zusammen, das finde ich schön, und quatschen über ein geiles Spiel, dazu kommen wir gleich. Wir wollen einmal ganz kurz über die Lage der Liga wieder reden, also was ist sonst noch so passiert, und zeitgleich zu unserem Spiel, was ja am Freitag stattfand, hat der, also wir, der Erste gegen den Vierten, und zeitgleich hat Paderborn, der damals noch Zweite, gegen den Dritten Darmstadt gespielt, und Darmstadt hat 2:1 gewonnen, und da hat sich dann eigentlich auch nur geändert, dass jetzt Darmstadt Zweiter ist und Paderborn Dritter.
Naja, und der Zweite einen Punkt weniger hat, als wenn Paderborn gewonnen hätte.
Ja, genau. Wäre ein Unentschieden besser gewesen?
Ja.
Ja, okay.
Immer.
Ist immer. Aber da stand es sehr früh auch schon irgendwie, also nicht auch schon, da stand es sehr früh 2:1 und hat sich dann nichts mehr getan. Wir haben es ein bisschen immer verfolgt. Und dann gab es noch zwei Spiele, die mir jetzt so einfallen. Das ist Düsseldorf, die haben mit 4:1 gegen Bielefeld sich dann auf den Vierten gekämpft, also Hannover da abgelöst. Und Karlsruhe gewinnt 3:0 gegen Nürnberg. Das bedeutet, Hecking muss handeln, Klaus raus, oder Klaus, wie heißt er, raus. Dafür ist jetzt Weinziel drin. Also...
Ach, den gibt's auch noch.
Ja, der hat heute übernommen, also ein Trainerwechsel da bei Nürnberg. Aber ist uns alles egal, denn wir haben 24 Punkte, sind Erster und haben einen schönen Abstand, nämlich zum Zweiten 3 Punkte und zum Dritten 5 Punkte. Das ist ein schönes Polster, da können wir froh sein. Wir haben 16:6 Tore. Das ist, wie gesagt, das haben wir... Wir haben schon öfter erwähnt, nicht so viel, aber in der Saison, in der wir am meisten Tore geschossen haben, hatten wir wie viele Tore am 10. Spieltag?
Ich tippe mal auf 16.
Richtig, 16:12 und waren statt Erster Achter mit 15 Punkten. Also wir können die Tormaschine noch anwerfen, das hatte ich ja letztes Mal schon gesagt, nur langsam müsste es mal losgehen. Okay, reden wir mal über das Spiel. Ihr habt es gesehen.
Ja, warte mal.
Ja,
Wo du eben gesagt hattest, ist mir egal. Das heißt ja so schön, ist mir eigentlich egal, wer hinter uns aufsteigt. Wäre dir das egal? Oder hast du da irgendwie so ein auch Vorlieben, dass du sagst, ich möchte gerne zusammen mit Darmstadt aufsteigen oder mit Paderborn oder?
Ich möchte gerne, dass Paderborn und Darmstadt irgendwie nicht die ganze Zeit hinter uns sind, denn das sind wieder zwei Mannschaften, gegen die wir jetzt schon in den letzten Jahren oft auch immer nicht so gut ausgesehen haben, und ich würde mich freuen, wenn sich das so ein bisschen verteilt, dass da unten vielleicht ganz am Ende noch einer nach oben schießt, aber nicht ganz klar einer hinter uns klebt, und da hätte ich gerne Paderborn und Darmstadt nicht so gern. Aber gut, wenn sie gegeneinander spielen, dann kann man sich da ja nicht viel wünschen, und von daher. Hast du dann großen Favoriten, oder wie siehst du das? Was,
ja, ich habe mir so gedacht, das ist ja irgendwie, eigentlich ist ja besser, wenn irgendwie jemand mit dir aufsteigt, von dem du weißt, okay, der dreht da oben eh nur eine Runde und ist dann auch auf jeden Fall schon mal, hat das Abo auf den letzten Platz. So, also jemand, der nicht so viel Ambitionen hat, und würde ich normalerweise Darmstadt sehen. Paderborn vielleicht sogar auch. Es gibt ja aber auch durchaus Mannschaften, die sich dann so à la Union oder Bochum auf einmal festsetzen in der Bundesliga, ne?
So Kaiserslautern vielleicht, die den einfach anknüpfen wollen oder.
Naja, gut, die werden ja nach dem nächsten Spieltag ganz weg vom Fenster sein, aus dem oberen Tabellendrittel. So, und wenn du jetzt so fragst, kommt eigentlich nicht so wirklich irgendeiner aus der Liga in Frage, da eine Favoritenrolle hinter uns noch einzunehmen, nachdem Paderborn jetzt auch schwächelt. Von den Namen her würde man
Düsseldorf,
glaube ich, Düsseldorf und Hannover sagen, aber ich denke mal, dass aus dieser zweiten Liga niemand die Relegation gewinnen wird. Also reden wir am Ende über zwei Aufsteiger.
Ja, ja, also ich glaube auch, dass wir selten so, also in Hinsicht auf die Gegner, die mit aufsteigen, also es so leicht hatten wie in dieser Saison vom Gefühl her. Das wird sich irgendwie noch rausstellen, ob man da recht hat oder nicht. Aber ich glaube, wenn wir mal einen Durchmarsch schaffen, dann dieses Jahr. Nicht jetzt aufgrund unserer Stärke, sondern vor allem auch, weil die Gegner nicht so stark sind. Entschuldigen Sie bitte.
Ja, dann kommen wir jetzt zum Spiel.
Kommen wir zum Spiel. Hatte ich noch vorher irgendwas? Nee. Die Aufstellung, es wird ja immer so ein bisschen rumprobiert mit Binisch, Kittel. Wir haben jetzt diesmal Kittel, Glatzel und Jatta vorne, dann hat er Benisch und Reis, Meffert natürlich völlig klar, aber Benisch von Anfang an. Dann Muheim, man könnte jetzt auch mal sagen, was ist eigentlich mit Leibold? Vielleicht auch
das hätte man sogar ziemlich früh sagen können in dem Spiel.
Genau.
Vielleicht hat man das sogar.
Dann haben wir Schonlau, Vuskovic und Haier und natürlich im Tor unseren Daniel Heuer-Fernandes. Also eigentlich gibt es da irgendwas, wo man sich gewundert hat oder hättet ihr irgendwie anders aufgestellt? Hättet ihr vielleicht Königsdörfer mal von Anfang an lieber gesehen oder kann man eigentlich mit der Aufstellung fein sein?
Ja, also dass er Kittel nicht aufs Abstellgleis stellt, ist, glaube ich, klar. Dementsprechend fiel es ihm, glaube ich, auch nicht schwer, ihn statt Königsdörfer für Dompe aufzustellen. So, und somit standen auch Benesch und Kittel zusammen auf dem Platz, was positionsmäßig jetzt also auch nicht ungewöhnlich ist, wie ich finde. Und ja, am Ende hat jeder bis fast jeder seinen Job richtig gut gemacht. Und von daher gibt ihm die Aufstellung natürlich recht. Ja. Beziehungsweise der Sieg gibt ihm recht.
Also, wenn er die Aufstellung nicht verändert für den Gegner, dann wäre es für Königsdörfer ziemlich schwer, weil ich glaube, an Jatta kommst du im Moment nicht vorbei. Und Glatzel ist auf seiner Position, auf der er spielt, auch noch ein Stückchen weiter. Da wäre es halt nur die Position jetzt eben halt Kittel oder die vorher Dompe gespielt hat oder dann Königsdörfer. Aber ansonsten kann das natürlich gerne immer so gehen, dass sie so spielen und er kommt dann irgendwann rein und spielt so, wie er gespielt hat.
Mhm. Also alles gut so, vor allem gerade, wie du es eben auch sagst, weil wir wechseln eigentlich in letzter Zeit immer sehr starke Spieler ein, die dann wirklich auch wirklich alles bringen und das ist eigentlich eine Situation, die wir so lange nicht hatten und mit der wir sehr zufrieden sein können. Wir können auch jetzt, Stand heute, auf Dompe wieder zählen. Man sollte das vielleicht nicht übertreiben, aber er könnte theoretisch schon wieder spielen am nächsten Spieltag. Also seine Verletzung eben nicht ganz so schlimm, wie wir befürchtet haben. Ich denke mal, aber aufgrund der Stärke der Mannschaft, wie sie jetzt am Wochenende aufgetreten ist, wird er ihn noch schonen. Aber gut, zum nächsten Spiel kommen wir noch. Kommen wir einfach mal zu diesem Spiel.
Das geht ja auch schon früh los.
Genau, es ging mal wieder schnell und früh los. Wir haben ein bisschen Pech mit dem Rasen gehabt, ich weiß nicht. Es gab sehr viele Situationen, in denen die Spieler da ausgerutscht sind. Kann man das auf den Rasen schieben? Oder?
Nee, das würde ich aufs Schuhwerk schieben, weil es sind deutlich mehr HSV-Spieler gefallen als Hannover-Spieler. Und auch nicht nur in der eigenen Hälfte. Also wenn man es genau nimmt, hat uns der Rasen oder die Stollen oder Schuhwerk zwei Tore gekostet. Einmal das Wegrutschen von Muheim und auch Königsdörfer ist einmal bei einer Hereingabe vorne weggerutscht, den er sonst wahrscheinlich schon reingeschoben hätte. Mhm. Das weiß ich nicht, wer dafür zuständig ist oder so, aber da hat irgendwas nicht gestimmt.
Aber vermutest du, die Spieler von Hannover wissen das, wie der Rasen ist und haben dann anderes Stollenwerk und können damit dann anders umgehen?
Oder? Naja, du hast, was das angeht, schon einen gewissen Heimvorteil, wenn du jedes zweite Wochenende da spielt, dann weißt du schon, wie der Rasen sich verhält. Aber trotzdem haben die Spieler genügend Auswahl, auch bei Auswärtsspielen dabei, machen sich warm und sollte eigentlich nicht passieren.
Also Ferro hat auf Muheim gespielt und ja, ich glaube, ich fand, dass der Ball ihm auch schon, also er hat ihn nicht richtig gut gestoppt und ist auch noch, den hätte er dann sicherlich bekommen, wenn er nicht ausgerutscht wäre, aber also er musste den Ball, weil er ihn nicht so richtig angenommen hat, fand ich, irgendwie so hinterherlaufen und dabei ist er dann ausgerutscht und ja, man muss es auch dem Gegner lassen, diese Situation dann eben auch auszunutzen und nicht zu verschlafen. Moroja von Hannover hat das getan und ja, hier der eine oder andere sagt, ja, wenn Daniel Heuer-Fernandes mal ein bisschen mehr Gas gegeben hätte, hätte er vielleicht den noch kriegen können, aber ich finde, ich habe es mir mehrfach angeguckt, auch er kam da, glaube ich, so ein bisschen nicht so zu dem Speed, vielleicht auch durch den Rasen und hatte da keine Chance. Ne?
Nee, das kann man ihm jetzt wirklich nicht anlassen. Also da, gut, wäre vielleicht ein bisschen weiter hinten gestanden oder schneller zurück gewesen, dann hätte der Hannover-Spieler auch noch nicht so früh geschossen.
Na gut, das ist ja sowieso das Thema. Durch die Art und Weise, wie wir spielen, werden solche Chancen ab und zu mal möglich. Aber man muss auch sagen, das ist bisher nicht oft vorgekommen und Pech. Gut gemacht, Hannover, weiter geht's. Und so ging es auch weiter, denn man kann sagen, danach war es nicht so, dass wir uns in irgendeiner Schockstarre befanden, sondern wir haben danach eigentlich unser Spiel gemacht. Gott, das ist umgekippt hier. Unser Spiel weitergemacht. Wie habt ihr es gesehen? Oh, die Karte. Ist
also, ja, also das Schöne an der Sache ist ja, wenn man dem was Positives abgewinnen will, im ersten Moment hat man sich ein bisschen erinnert gefühlt an das letzte Spiel in Hannover, wo wir eigentlich sehr gut gestartet sind und dann gab es diese eine Szene, diesen einen Konter, wo du eigentlich gedacht hättest, na, kriegen wir jetzt einen Elfmeter, der Schiedsrichter lässt weiterspielen und den Konter fangen wir uns zum Tor ein. Und wir haben früh zurückgelegen und wir haben es das ganze Spiel nicht geschafft, dann irgendwie das noch umzubiegen und Hannover aufzubrechen. Und ja, das war diesmal halt anders. Diese Mannschaft hat anders agiert, die hat weitergemacht, die hat Hannover im Laufe des Spiels geknackt und ihr das Unentschieden abgerungen und am Ende eben halt sogar noch das Spiel ganz nach Hause geholt. Und von daher, ja, das sieht nach einem Aufsteiger aus.
Also kommen wir mal zu dem Ausgleich, von dem du schon gesprochen hast. Ja, da haben wir im Grunde genommen war das ja auch fast ein Eigentor, das, was Muheim da verzapft hat. Und dann kam es tatsächlich zu einem Eigentor, zum Glück auf anderer Seite. Haier flankte auf Glatzel. Habt ihr da eine Chance gesehen, dass dieser Ball erreicht hätte werden können von Glatzel?
Nö, aber das ist auch völlig egal. Das konnte der Hannoveraner also in keiner Weise sehen, geschweige denn einschätzen. Also von daher war das eine ganz natürliche Abwehraktion. Da geht man so hin und versucht den Ball natürlich vor dem kurzen Pfosten irgendwie ins Aus zu buxieren. Flanke war vielleicht ein bisschen schärfer, als er gedacht hat, ein bisschen weiter weg von ihm. Er kriegt ihn halt nur mit der Fußspitze. Und der Winkel der Flugbahnänderung war halt doch etwas größer, als er es sich erhofft hat. Und ja, gut für uns.
Ja, ja, und alles in allem ja auch wirklich dann ein gerechter Ausgleich. Und man muss sagen, die erste Halbzeit, die hatte damit so viel Geschenke und auch Karten, wie du sonst ja nur auf einem Kindergeburtstag hast. Ja? Denn wir hatten ja auch schon sehr früh, hat es sehr viele gelbe Karten gegeben. Das war eine bunte Geburtstagshalbzeit.
Ja, ich will noch mal kurz zu dem Tor. Ist das vielleicht, hat sich damit Haier ein bisschen rehabilitiert und sein Eigentor, was er ähnlich ein Befreiungsschlag? Nein, also...
Ich glaube nicht, dass er das musste.
Ich glaube nicht, ich glaube auch nicht. Okay, aber du sagst es, es gab viele Karten, es gab für Vuskovic eine gelbe Karte, wo man drüber reden kann und dann glücklicherweise auch noch in der ersten Halbzeit keine weitere gelbe Karte für ein Foul, was man viel eher hätte geben müssen.
Da haben wir dann Glück gehabt, ja.
Und ja, man kann ja auch mal sich darüber freuen.
Ich hatte mich schon so ein bisschen verabschiedet von ihm, ehrlich gesagt. Ich dachte so, okay, wenn er jetzt konsequent seine Linie durchzieht, dann schickt er ihn vom Platz.
Ja, ich verstehe auch echt immer nicht, was das soll. Also, das, gut, ich war auch Stürmer, ich verstehe so einige Sachen von Abwehrleuten nicht, aber also in der Aktion, also selbst wenn er der Meinung ist, Gegner könnte eher am Ball sein, dann mache ich das irgendwie anders. Aber nicht 2 Meter, bevor beide Spieler an den Ball kommen, da schon den Arm in Richtung oder die Hand in Richtung Gesicht, das weiß ich nicht. Das kann nie eine natürliche Bewegung sein. Und das muss ich als Profi auch wissen, dass da genau hingeguckt wird. Und dann muss ich da anders hin. Und zur Not muss ich ihn unten irgendwie treffen und dann weiter laufen hindern. Aber dieses in der Aktion, also wenn beide zum Kopfball hochgehen, ist das immer noch was anderes. Aber so, da muss...
Ja, das ist ja vor allen Dingen nicht das erste Mal, ne? Also Vuskovic hat uns ja auch schon mal einen Elfmeter beschert. Weil er irgendwie
ja, aber ich glaube nicht, dass das personenabhängig ist, sondern das sind einfach so komische Aktionen von Abwehrspielern, die das, weiß ich nicht, so in sich tragen, um in solchen Zweikämpfen dann also eher in Kopfhöhe zu agieren, als entweder bin ich schneller am Ball oder ich muss einfach zurückziehen und warten, so, was macht jetzt der Gegenspieler mit dem Ball? Und das war so nah an der Auslinie, da kann ich ihn stellen, dann habe ich den Ball zwar verloren im Spielaufbau, aber fange mir nicht eine zweite gelbe Karte ein und der Gegenspieler ist alleine, im 1 gegen 1 muss ich ihn stellen und dann kann er vielleicht nur zurückspielen. Aber da so Harakiri alles oder nichts in den Zweikampf zu gehen und dann noch halt mit Arm in Kopfhöhe, das ist für mich nicht nachvollziehbar.
Aber da hat er dann ja keine Karte für bekommen, ne?
Nö. Nee, sonst wäre er ja auch
Glück,
weg gewesen.
Genau, Glück für uns, aber...
Trotzdem hat sich, gab ja sicherlich...
Also ich würde gern sagen, halt für Dummheit hätte man eigentlich die zweite gelbe geben müssen.
Ja, und dann sind wir halt wieder bei dieser... Inkonsequenz in der Regelauslegung, ne? Dass man das immer so nach Spielsituation macht. Ach hier, also für einen Elfmeter reicht mir das jetzt nicht. Oder draußen hätte ich es gepfiffen und
nein, ich
für
glaube,
die zweite Gelbe reicht es nicht.
Ja, ich eine glaube einfach so, die gegeben. Erste hat er vielleicht selber gedacht, naja, habe ich vielleicht jetzt ein bisschen, hätte man auch anders machen können, hat er sich sicherlich gedacht. Und dann kommt die nächste Situation und sagt, jetzt ihn aber vom Platz zu stellen, das ist es jetzt auch nicht. Ne? Und ich meine, kann man dann nicht auch so entscheiden dann? Oder,
also ja, aber dann hast du immer Leute, die unzufrieden sind.
Also ich würde mal tippen, der Schiedsrichter hatte aus unserer Sicht eine nicht ganz so gute Position, um die Aktion zu bewerten. Und in so einer Aktion greift der Videoassistent dann halt eben nicht ein.
Okay.
Also mit Videobildern weiß ich nicht, ob der Schiedsrichter immer noch bei seiner Entscheidung geblieben wäre.
Naja, also haben wir so ein bisschen Glück gehabt. Was mir in der ersten Halbzeit echt noch aufgefallen ist, ist Jatta, der unglaubliche Flanken übers halbe Spielfeld geschlagen hat. Okay, man sagt ja immer, es ist Glückssache, aber es sind mehrere gelungen. Da war dann Glatzel mal nicht rechtzeitig am Ball oder Kittel hat dann statt selber zu schießen, versucht nochmal irgendwie Glatzel anzuspielen. Also ist da nichts draus geworden, aber Jatta... hat ein geiles Spiel gemacht,
also,
oder?
Also Jatta hat eigentlich Flanken für 5 Tore da rein rein manövriert in den Strafraum und Glatzel hatte jetzt nicht seinen brillantesten Tag, sonst, Junge, sonst hätte das, glaube ich, fröhlich geklingelt. Aber gut, das ist ja das Schöne an dieser Mannschaft, dann springt irgendwann jemand anders in die Bresche, ne?
Aber warum nimmt er den Jatta schon in der 94. runter? Ich verstehe es nicht. Nee, aber du wolltest gerade was Ernsthaftes sagen. Arne, bitte.
Ja, also Jan hatte vorhin ja schon gesagt, mit lief dann ja ganz gut und jetzt auch, dann springen andere in die Bresche. Also für mich ist das immer noch so ein bisschen das Haar in der Suppe, dass du aus so einer Überlegenheit, die also ja nochmal doppelt so hoch, groß, wie auch immer war, wie gegen Düsseldorf, da hatten wir jetzt nicht ganz so viele gute Torchancen gehabt.
Aber hier muss man auch sagen, 17-3 Torschüsse.
Ja, also wir haben uns die Überlegenheit schon wirklich richtig erspielt und da waren auch diesmal richtig gute Torschancen dabei. Und trotzdem muss man einfach sagen, darfst du nicht bis in die Nachspielzeit oder ich weiß gar nicht, ob das noch vor der 90. Minute gefallen ist, unentschieden spielen. Also das muss wirklich besser werden. Ich glaube nicht, dass uns, wenn sich daran nichts ändert, an der Effizienz vorne, dass uns das irgendwie den Aufstieg kosten würde. Dafür werden wir genügend Spiele mit einem Torunterschied dann halt gewinnen. Aber das ein oder andere Mal, gerade wenn wir gegen Mannschaften spielen, die es eigentlich nicht anders kennen, als sich hinten reinzustellen und dann murmeln die uns irgendwie in der ersten Halbzeit ein Eckentor rein oder so, da sind wir einfach noch nicht weit genug, um die ganz zwingend und auf jeden Fall mindestens den Ausgleich zu erzielen. Da können wir also gut und gerne auch mal 80 Minuten anrennen. Unser Spiel versuchen, bis in den 16er alles spielerisch zu machen und den Ball ins Tor zu tragen. Das wird uns nicht immer gelingen. Und deswegen muss man dann eben auch mal bei so einer Überlegenheit nach 12 Minuten dann auch mal 1 oder 2-0 führen und dann darf der Gegner auch mal wieder einen treffen. Aber da müssen einfach mehr Tore bei rauskommen, bei den Chancen, die wir hatten. Also gegen Hannover jetzt noch mehr als gegen Düsseldorf.
Ja, also ich würde auch sagen, man kann davon sprechen, wir sind absolut überlegen gewesen, aber es ist ja tatsächlich so, wir haben ein Eigentor von seitens Hannover 96, also ein Eigentor zu unseren Gunsten bekommen und sonst ist da fast nichts passiert in dem Spiel und das ist echt zu wenig, muss ich sagen. Also so zwingend waren die Chancen jetzt auch nicht, auch wenn wir 17 Torschüsse und 8 gingen davon aufs Tor, aber da muss einfach mehr gehen in nächster Zeit, denn so, du kriegst immer mal einen rein. Das, auch wenn wir im Moment so unglaublich gut hinten dastehen, wir sehen das ja, es gibt immer mal solche Situationen wie mit Muheim oder sowas. Da muss man, es kann ja nicht sein, dass wir jedes Spiel so knapp, wenn wir gewinnen, so knapp gewinnen und irgendwann fliegt uns das nochmal um die Ohren, glaube ich. Aber gut, es ist ja nichts, was du jetzt, wo man sagt, ja, da macht der Trainer einen Fehler oder das ist ja jetzt im Abschluss irgendwo eine Frage. Oder ja, sollte man am System was ändern? Oder?
Nein, wir kreieren ja die Torchancen, wie gesagt, jetzt gegen Hannover eben halt noch mehr als gegen Düsseldorf. Und du wirst dann nicht innerhalb von einer Saison oder einer halben Saison jemanden beizubringen, aus der Situation, wo er eben kein Tor gemacht hat, in 3 Spielen ein Tor zu machen, das ist schon klar. Aber so in der einen oder anderen Situation, dass man halt weiß, was mein Nebenmann neben mir für einen Laufweg hat, wo er hinläuft, wo er den Ball hinhaben will, da kann man schon nochmal die ein oder andere Kontersituation oder Situation rund um den Strafraum mit festen Laufwegen nochmal ein bisschen zwingender spielen, dass die Position des abschließenden Stürmers dann irgendwie noch besser zum Tor ist oder wie auch immer. Also das geht schon, indem du halt immer wieder die gleichen Spielzug übst. Und dann ist es auch egal, wer an diesem Konter beteiligt ist. Jeder weiß halt den Laufweg vom anderen und weiß dann auch, wo er den Ball hinzuspielen hat. Also das ist natürlich richtig, was du sagst über Jetta, aber der eine Konter, wo er über halb rechts aus dem eigenen 16er losläuft und Kittel überläuft ihn auf der rechten Position und er schlägt den Ball einmal quer in die Mitte zu Glatzel, der natürlich also zu dem Zeitpunkt schon von 3 Leuten umgeben war, den Ball also glücklicherweise noch bei sich hielt und auch noch weiterspielen konnte. Aber warum man da den an ihm vorbeilaufenden Kittel nicht anspielt, der also wirklich so gar keinen Gegenspieler um sich rum hatte, das sind halt so Sachen, die kannst du im Training schon üben.
Okay, also wir reden natürlich immer noch über eine Mannschaft, die auf dem ersten Platz steht, die 8 Spiele gewonnen hat, 2 verloren. Aber irgendwo sehen wir eben diese einerseits punktemäßige Übermacht, aber irgendwie auf dem Platz, da wünschen wir uns noch ein bisschen mehr Durchschlagkraft. Wir reden über das gesamte Spiel und reden über die zweite Halbzeit. Ich finde, da sind die Chancen etwas weniger geworden. Man hatte sogar noch Angst, Hilfe vielleicht in den letzten Minuten, es gab 3 Minuten Nachspielzeit, könnte sogar Hannover 96 vielleicht noch ein Tor machen. Also oder da eigentlich nicht wirklich.
Da muss ich sagen, nee. Also in dem Spiel nicht. Also wir kennen unseren HSV, da ist sowas immer mal gern drin. Aber also bei allem Lob für die gesamte Mannschaftsleistung, für die Anzahl Torschüsse, für die mal wieder gute Defensive. Aber ich will jetzt nicht sagen, Hannover war richtig schlecht. Gerade wenn man sieht, was die für eine Serie gehabt haben, auf welchem Tabellenplatz sie standen. Sagen wir einfach mal, sie haben es uns auch relativ einfach gemacht, wenig zuzulassen.
Sie wollten auf jeden Fall in der 92,5. Minute mit einem Eckball vielleicht noch eine Chance kreieren. Der Trainer von Hannover 96, ich habe mir die Pressekonferenz angeguckt nach dem Spiel, dem fehlten die Worte und man spürte, wie ärgerlich er darüber war, dass die einzige Ecke, die kurz geschossen wurde, diese Ecke war, denn man hatte gedacht, komm, du hast noch eine Möglichkeit, gib ihn hoch rein und mal gucken. Das hat man nicht gemacht. Man hat ihn kurz gespielt, ihn dann noch hoch reingegeben, aber was dann passierte, und da möchte ich erstmal dazu kommen, du, Jan, hast das Spiel zu Hause geguckt.
Ja.
Und Arne und ich, wir waren in unserer geliebten,
im Stadion.
Das ist quasi das Stadion, das Auswärtsstadion in Hamburg, wenn wir Auswärts spielen. Im Windschirm, es war ja eine ausgelassene Stimmung und wir waren schon enttäuscht, ne, muss ich sagen, bis zur 92. Minute, dass man da nicht mehr rausholte. Also für mich, klar, ich wollte zwar auch nicht, dass wir das noch verlieren, aber ich weiß nicht, so ein 1:1, das
hätte sich
einfach
angefühlt wie eine Niederlage.
Wie eine Niederlage. Wie ging es dir? Du hast es zu Hause auf dem Sofa geguckt.
Ja, also erstmal möchte ich sagen, ich habe das nicht gesehen. Also die Einwechslung nachher von Weidand und Kerk, die beiden fand ich schon ein bisschen gefährlicher als vorher Teuchert und Tresoldi. Aber ich hatte auch nicht das Gefühl, dass da ein Tor für Hannover in der Luft lag. Im Gegensatz dazu fand ich unsere Einwechslung auch schon gleich mit Suhun und Königsdörfer sehr belebend. Die hatten die ein oder andere Möglichkeit da. Und ansonsten habe ich eigentlich gemütlich im Sessel gesessen und gedacht, okay, wir haben dieses Spiel nicht verloren, trotz diesem einen außergewöhnlichen, unglücklichen Zufall. Da bin ich schon mal glücklich mit. Und dann hat mich eben doch ein Ereignis noch direkt echt aus dem Sessel gehoben. Ne?
Also ja, wir dürfen jetzt auch mal anfangen darüber zu reden.
Und mit Anlauf. Also es war, ne?
Ja, es war gigantisch. Ich weiß nicht, ob einer von euch das irgendwie jetzt genau auf den Platz bringt, wie das zustande kam oder wie gegen wen und wie er sich durchsetzte, also unser Königsdörfer. Arne, hast du da eine gute Beschreibung? Wie fandst du ihn?
Naja, gut, also ich glaube, jeder, der es mit dem HSV gut meint, hat sich das Tor mindestens 3-mal schon angeguckt gehabt.
Von daher einmal.
muss man da mit Sicherheit nicht viel zu sagen. Aber ich finde, so leid es mir tut, aber das gesamte Abwehrverhalten jedes Hannoveraner Spielers, der an diesem Konter beteiligt war, hat dann in diesen, keine Ahnung, in 10 Sekunden das gesamte Spiel von Hannover zusammengefasst. Also es wurde uns wirklich echt leicht gemacht.
Statt jetzt einfach mal zu sagen, wie geil das war.
Ja, ich weiß
hätte
natürlich.
Da mal eine Frage. Ich natürlich, hätte da mal eine
hat,
Frage.
Natürlich, aber hat er das Kofferduell da super gewonnen? Er hat das Laufduell über die Mittellinie.
Wie nennt man das?
Über die Mittellinie gut gewonnen.
Das wollte ich gerade mal fragen. Was war eigentlich das Geilste an diesem Tor? Wie er den Kopfball sich vorlegt selber an dem Hannover-Spieler vorbei,
wie er den
Typen einmal vom Puckel rutschen lässt oder wie er den Ball zwischen den Beinen von dem Hannover-Spieler einmal querlegt oder das Ding denn noch tatsächlich am Kurzpfosten am Torwart vorbeischlänzt, ich weiß es nicht. Was?
Ja, dann, na gut, Torabschluss natürlich, ganz klar. Der Zweikampf davor.
Wie er den weggecheckt
den,
hat.
Den lasse ich auch noch geil. Gelten, dass er da einfach mehr Willen hatte. Aber natürlich darf der Stürmer das erste Kofferduell nicht gewinnen. Da muss der Hannoveraner schon faul spielen, wenn er weiß, er kommt da nicht hin, um diesen Konter zu unterbinden. Das Laufduell mit Ball darf er nicht gewinnen. Und die letzte Abwehraktion eines Feldspielers, na gut, das war der Zweikampf, also die vorletzte. Oh mein Gott, also das war natürlich, ja, also glatte 6 dafür. Nichtsdestotrotz, der Wille, der ihn aus dem eigenen 16er bis zum Torschuss getragen hat, war natürlich schon sensationell.
Also so kann man das Tor natürlich auch beschreiben. Aber kann natürlich auch sagen, man ist da, wir sitzen in dieser Kneipe, Arne, und wir sitzen mit einem ganzen Bunch von Leuten, natürlich unsere Gruppe, aber auch, was weiß ich, 60 andere, die es mit dem HSV ebenso sehen wie wir. Und man ist enttäuscht, dass man 1-1 spielt, dann fängt dieser Typ da an zu laufen. Und es ist ja nicht so, dass es irgendwie eine Flanke und ein Kopfballtor. Nein, du siehst es. Ja, also den noch weg und das noch und da. Also sowas hat man lange nicht mehr erlebt. Ich weiß nicht wann. Und da haben wir gesagt, da sind wir durchgedreht, haben geschrien, haben uns in den Arm gelegen. Das ist der Moment, wo man sagt, das ist, warum ich Fußballfan bin, für diese Momente. Du kannst einerseits natürlich sowas auch am Abend, ja, ich bin HSV-Fan, ich guck mal eben, ah ja, die haben 2-1 gewonnen, schön. Ja, aber wenn du das ganze Spiel verfolgst und dann so einen Abschluss da hast, also ich muss sagen.
Dir mühevoll 7 Bier reinschraubst.
Ja, also richtig. Also einiges dafür tust, dass die Gastronomie in Hamburg nicht stirbt und dann wirst du so belohnt. Also da muss ich wirklich sagen, nachdem wir ja nun auch nicht gerade jetzt die tollsten Zeiten als HSV-Fans hinter uns haben, ja, ich fand's schön. Und auch wenn ich das jetzt nicht so fachlich beschreiben konnte, es sah einfach geil aus. Es war schön und dann das ganze Team rannte auf den Platz. Man umarmte sich. Man hätte wahrscheinlich auch einige gelbe Karten kriegen können dafür, aber eigentlich hätte man auch abpfeifen können danach. Ging natürlich noch eine dumme Minute weiter, die
uns ja auch durchaus schon mal gefährlich werden konnte.
Ja. Aber?
Nee, ich glaube, Hannover war dann auch wirklich konsterniert. Also wie Arne ja schon schön festgehalten hat, es gab genug Möglichkeiten, faul zu spielen, um dieses Tor zu unterbinden. Und der Leitl-Fußball ist ja ein bisschen so, entweder faul spielen oder gefault werden. Also er ist ja mit Fürth auch nicht aufgestiegen, weil er so Gala-Fußball gespielt hat, sondern weil er einfach einen ekligen, unangenehmen Fußball spielt und ich glaube, ihm tut das doppelt und dreifach weh, wenn er sich das Tor anguckt, weil das ein komplett gegen sein Konzept ist.
Ja, dann guck dir mal die Pressekonferenz an und dann bestätigt das alles, was du gerade gesagt hast. Also es ist eben, er hat sich im Griff gehabt, aber man spürte, was in ihm brodelte. Ja, aber so ist das eben. Und gegen den HSV kann man mal verlieren, ne? Also gegen den Großen, sag ich mal. Ja,
so.
Aber wir wollen so weitermachen und das geht schon los am Samstag, schon wieder ein Abendspiel. Es ist unglaublich, was wir...
Ja, gibt es eigentlich noch tagsüber Spiele?
Ich weiß es nicht. Irgendwie kommt noch eins, glaube ich, in der Hinrunde. Aber
ich glaube, wir haben einen Sonntagmittagsspiel, ne?
Ja.
Ja, tatsächlich. Sonnabend 20:30 Uhr. Gegen den ersten FCK. Also auch eine, ja, noch mehr als Hannover eigentlich eine Mannschaft, die wir aus Bundesliga-Zeiten kennen und die wir in den Bundesliga-Zeiten oft gespielt haben. Deswegen gibt es viele Spiele dort. Wir haben 43 Siege, 22 Unentschieden, 28 Niederlagen. Also eine durchweg positive Bilanz.
Letztes Mal hast du gefragt, wie viele Spiele das sind.
Diesmal hast du mitgerechnet, ne?
Ja, nee, aber es war ähnlich. Irgendwie war ähnlich viele Siege, 30 Niederlagen bei Hannover und so.
Es wird aber noch kein Jubiläum. Mhm. Aber das ist auch eine Mannschaft ungewohnterweise, die auch mal, die nicht nur in der Bundesliga gespielt hat, sondern die auch mal was gewonnen hat. 4 deutsche Meisterschaften, 2 Pokalsiege. Also schon eigentlich wirklich eine Mannschaft mit Renommee. Auch wenn das jetzt alles schon ein bisschen her ist, ist man jetzt ja auch wieder auf einem guten Weg. Teil dieses Weges ist sicherlich auch der Trainer Dirk Schuster, der damals auch schon Darmstadt aus den Niederungen des Fußballs hochgeführt hat in die erste Liga mit seiner Art. Und das habe ich damals eigentlich ganz positiv begleitet, fand ich ganz sympathisch. Ich gönne Kaiserslautern auch weiterhin eine gute Entwicklung, aber eben halt nicht nächsten Sonnabend. Da wird das Ganze noch ein bisschen ins Stocken kommen. Man kann auch nicht gerade davon reden, dass sie jetzt in voller Fahrt sind, denn das letzte Spiel war ein 1:1 gegen Braunschweig, davor 2:2 in Heidenheim, davor 3:3 gegen Darmstadt,
davor 4:4 gegen
ein 0:0 und dann 4:4 gegen, also wer gerne Serien tippt, würde hier wohl gerne auf einen Unentschieden tippen. Ich würde jetzt mal darauf tippen, dass diese Serie reißt. So toll ist es noch nicht in Kaiserslautern, wie es bei unserer letzten Begegnung war. Unsere letzte Begegnung war in der Bundesliga in der Saison 11-12. Da haben wir 1:0 gewonnen in Kaiserslautern und 1:1 gespielt zu Hause. Die Torschützen übrigens damals waren noch so herrliche Namen wie Jansen und Guerrero. Ja. Namen mit Bundesliga-Vergangenheit hat man aber in Kaiserslautern auch. Wir haben ja den Torhüter von Kaiserslautern verpflichtet, der bei uns Ersatztorhüter ist, der Raab. Dafür hat man einen guten Ersatz gefunden mit Andreas Lute, der auch schon das ein oder andere Bundesliga-Tor gehütet hat und nicht so leicht zu überwinden ist. Das werden wir vielleicht sehen. Und dann hat man nicht nur einen bekannten Namen wie Aaron Opoku, nein, man hat sogar einen Weltmeister im Kader. Sogar einen deutschen Weltmeister namens Erik Durm. Es gibt ja in jeder Weltmeistermannschaft immer so einen Spieler, den man nicht mehr aufzählen kann. Das ist er, aber das wird ihm egal sein. Er ist Weltmeister. Und Tore machen aber andere. Da gibt es jemanden, der heißt Terence Boyd, der hat schon 5 Tore gemacht. Und ein wunderbarer Name, Kenny Prince Redondo. 4 Tore, 2 Vorlagen, das sind die beiden Topscorer. Viele Vorlagen werden von Marlon Ritter gemacht. Aber also Kenny Prince Redondo, wenn wir nicht so einen Spieler hätten mit einem so schönen Namen wie Ransford, Jeboa Königsdorfer, dann wäre ich glatt ein bisschen neidisch. Aber es bleibt dabei, kein Grund neidisch zu sein. Wir haben die besseren Spieler und werden Sonnabend auch das bessere Ergebnis auf unserer Seite haben.
Ja, mega. Vielen Dank für die Vorstellung unseres kommenden Gegners, den wir am Samstag um 20:30 Uhr zu Hause empfangen. Was wolltest du sagen? Sonnabend oder wie? Ja, das schließt sich mir noch nicht. Aber machen wir weiter mit Sonnabend. Also am Sonnabend um 20.30 Uhr spielen wir dann gegen Kaiserslautern. Wir haben letzte Woche natürlich auch getippt. Und Arne, du hast gesagt, ich hätte 2-1 getippt. Ich habe tatsächlich bei meinem Kick-Tipp 2-1 für den HSV getippt. Aber im Podcast, ich habe es mir nochmal angehört, habe ich 3-1 getippt. Und ihr beide 1-0 für den HSV. Egal, wir haben gewonnen. Lass uns nochmal versuchen, einen guten Tipp abzugeben für das kommende Spiel jetzt in 5 Tagen. Was glaubt ihr, wie wird sich der HSV zu Hause präsentieren?
3-1.
3-1 ist eigentlich mal, ja, das muss eigentlich mal so passieren, ne? Also, ich würde auch.
Also, da stört mich schon wieder das Gegentor, aber.
Ja, das stimmt.
Ich glaube, es ist noch nicht an der Zeit, mehr als 2 Tore zu schießen. Von daher gehe ich von einem ähnlichen Spielverlauf wie Düsseldorf aus und am Ende wird es 2-0 für uns stehen.
Ich sage es 3-0 und es gab mal eine Zeit, da hat, wenn unser lieber Tom mit im Podcast war, immer gesagt, wenn er seinen Tipp abgegeben hat, einen kriegen wir immer und dann hat er seinen Tipp gegeben. Und das ist ja nicht der Fall im Moment, ne? 6 Tore.
Kommt er deswegen nicht mehr?
Ich glaube auch. Ich glaube, er hat jetzt langsam auch gemerkt, dass Aaron Hunt nicht mehr spielt. Und sieht eigentlich seine Pflicht erfüllt. Hat halt ein bisschen noch danach mitgemacht, aber damit es nicht auffällt, jetzt ist es, glaube ich. Nein, vielleicht ist er nächstes Mal wieder dabei. Okay, darum ging es nicht.
Hunt?
Genau. Also, das war unsere Podcast Nummer 121 über das Spiel in Hannover und da bleibt mir nur noch zu sagen, falls ihr nicht noch irgendwie, ich fange wieder an, wollt ihr nochmal über Wüstefeld und sowas? Nein.
Nein.
Ist uns doch egal. Jetzt ist er weg. Letzte Woche
wollen wir nicht. Nationalmannschaft, nein.
Auch nicht. Ja, ich würde sagen, es muss ein wirklich richtig geiles Gefühl sein für Kaiserslautern, wieder in so einem fetten Stadion gegen so eine Traditionsmannschaft zu spielen.
Ausverkauft.
Ausverkauft auch noch. Eine geile Erfahrung. Aber mehr werden sie wohl nicht mitnehmen. Die Punkte, das würde ich sagen, bleiben im Volkspark. Denn es gewinnt nur das HSV. Vielen Dank und bis nächste Woche, wenn wir dann hoffentlich 27 Punkte auf dem Konto haben. Tschüss.
Tschüss.